Moin Moin und ein herzliches Hallo von uns hier live und direkt vom Börsenparkett im schönen Berlin. Wir sind Lasse und Jonas. Promille und Prozente habt ihr eingeschaltet, der Podcast über das große und das kleine Geld, Thema Altersvorsorge, Aktien, dies und das. Wir halten euch hier mal so ein bisschen up to date und erklären euch vor allen Dingen leicht verständlich und humorvoll, auf was es alles zu achten gilt beim Thema Geldanlage und Altersvorsorge. Und heute haben wir einen kleinen Wochenrückblick, wie gewohnt, für euch vorbereitet. Es geht zum Start um das Thema VW, um die VW-Aktie, die von Rekord zu Rekord eilt und jetzt als die neue Tesla gehandelt wird hier. Also wir fragen uns, was überhaupt dran ist am Hype und ob man da gegebenenfalls noch auf den fahrenden Zug aufspringen kann oder auf das fahrende Auto in dem Fall oder vielleicht auch nicht. Dann gucken wir in eine andere Branche, nämlich in die Mobilfunkbranche. Da hat sich einiges getan in den letzten Wochen und Monaten, vor allen Dingen rund um das Thema 5G. Aber vor allen Dingen hat sich in der letzten Woche mal wieder ein Börsengang abgespielt. Und zwar Vantage Towers ist an die Börse gegangen. Das ist die Funkturmtochter von Vodafone. Und die wurde sogar in Frankfurt gelistet. Ist bisher der größte europäische Börsengang mit einem Marktwert von 12 Milliarden Euro. Und das ist eigentlich ein ganz interessantes Unternehmen. Und das schauen wir uns mal genauer an. Danach geht es um die amerikanische Notenbank und deren Entscheidung, die Eigenkapitalvorschriften für Banken zu straffen. Und dies hat wiederum Auswirkungen auf die Rendite auf US-Staatsanleihen. Das war ja ein Thema, was uns die letzten Wochen immer mal wieder hier beschäftigt hat und auch generell viele an der Börse beschäftigt, denn das sorgt dafür, dass zum Beispiel Tech- und Momentum-Werte nach wie vor ziemlich schwieriges Fahrwasser vor sich haben und nicht so ganz vom Fleck kommen. Dann gucken wir zum europäischen Cloud-Anbieter OVH aus Frankreich, der größte europäische Cloud-Anbieter, dem leider Gottes ein Rechenzentrum in Straßburg abgefackelt ist, mehr oder weniger komplett. Und das wirft die Frage auf, wie sicher eigentlich die Cloud ist. Und wir schauen uns einerseits das an, welche Auswirkungen das hatte, vor allen Dingen aber, welche Alternativen es gegebenenfalls auf Blockchain-Basis demnächst schon geben wird. Und last but not least geht es um Nike, Adidas und H&M. Die aktuell sich eines kleinen Shitstorms oder auch eines etwas größeren Shitstorms in China gegenübersehen. Da geht es um einen Boykott der Produkte von diesen genannten Firmen. Warum das der Fall ist, was da passiert ist, das klären wir auf. Und als allerletzten Punkt in dieser Folge geht es um die Aktie der Woche, nämlich um Steico, ein nachhaltiger Baustoffhersteller. Ihr dürft gespannt sein, also los geht's. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn ihr diesen Podcast gerne hört, dann seid doch so gut uns und empfehlt uns weiter gerne oder bewertet uns, gebt uns eine kleine Rezension bei Apple zum Beispiel. Darüber würden wir uns sehr freuen. Auf promilleprozente.de findet ihr alle weiteren Infos zum Podcast. Und los geht's. Viel Spaß beim Zuhören. Moin Jonas.
Moin Lasse. Hallo.
Was geht in Schöneberg?
Alles ruhig. Leute sind ja angehalten, weiterhin nicht rauszugehen. Schöner Tag war heute. Und an der Börse geht es weiter spannend zu. An den Kryptomärkten ist es kräftig runtergegangen mal. Eine ordentliche Korrektur im niedrigen zweistelligen Bereich, ist sicherlich auch mal gesund. Und ja, aber in Schöneberg ist die Welt noch in Dortmund.
Ja, genau. Bei mir im Wedding eigentlich auch soweit. Ich habe hier heute mal einen Rum eingeschenkt. Ich weiß nicht, ob du heute was Leckeres im Glas hast. Ich habe mir gedacht, Whisky trinken wir hier schon oft genug. Heute habe ich mir einen fantastischen Rum eingeschenkt, auch von der Scottish Malt Whisky Society aus dem Einzelfass. Belize, aus Belize kommt der Rum, aus dem Ex-Bourbon-Fass. Und der hat sportliche 65 Umdrehungen hier, Fassstärke. Das zieht mir hier gerade ganz gut die Schuhe aus. Das kribbelt auch so ein bisschen unter der Kopfhaut, muss ich sagen. und natürlich auch am Gaumen, so soll es sein. Herrliche Vanillenote auf jeden Fall. Herrliche Vanillenote, Jonas.
Ja, genießt das. Ich wäre jetzt auch gern, also noch lieber als den Rum trinken, wäre ich jetzt, glaube ich, einfach lieber auf Belize.
Ja, in Belize, es ist ein Land in Mittelamerika, also keine Insel, aber nichtsdestotrotz hört es sich an wie eine Insel und ich wäre auch sehr gerne in Belize, auf jeden Fall wahrscheinlich lieber als hier im Wedding und mit der Aussicht auf Osterruhetage und Corona-Chaos, das wollen wir nicht thematisieren. Wir wollen einsteigen in die Folge mit einem Wochenrückblick. Wir haben ja letzte Woche das so ein bisschen ausprobiert, Wochenrückblick separat von der richtigen Folge. Das Feedback war sehr positiv, deswegen wollen wir das vielleicht zumindest so gut es geht, mit unseren zeitlichen Kapazitäten in Zukunft öfter so anbieten, dass wir immer Freitagmorgen den Wochenrückblick online stellen und am Sonntagmorgen dann die richtige Folge. Die wird in dieser Woche auch natürlich hochgeladen am Sonntag zu dem Thema Optionsscheine. Das wurde sich jetzt vielfach von euch gewünscht hier aus der Community. Dementsprechend nehmen wir das gerne auf. Jonas, du solltest vielleicht ein bisschen weniger mit der Maus rumklicken. Das hört man wahrscheinlich alles hier auf der Tonspur. Aber bevor wir mit dem Wochenrückblick starten, wollen wir einmal noch zur letzten Folge, nämlich zum Interview mit Stefan Herbst von Helden.de zu sprechen kommen. Denn auch da habt ihr viel Feedback gesendet, auch Kritik. Und wir wollen vor allen Dingen gerne mal auf die Kritik eingehen. Denn das ist wichtig, dass wir das hier mal transparent ein bisschen besprechen. Vielen Dank an der Stelle an Flo und an Jan, die uns das hier geschrieben haben. Und dabei ging es prima um die Frage, ob das jetzt Werbung war oder nicht. Das Interview mit Stefan. Also das Interview selbst war keine Werbung, aber man muss fairerweise sagen, dass die nächsten Folgen oder in den nächsten drei Folgen wird uns Helden.de sponsern mit dieser Versicherung. Und das wird dann auch entsprechend so kenntlich gemacht. Aber Jonas, vielleicht nochmal auf die Frage zu sprechen kommen, warum wir Stefan überhaupt im Podcast eingeladen haben.
Ja, richtig. Es kam über einen guten Freund von mir, der vor einer Weile angefangen hat, bei Helden.de zu arbeiten und weil einfach das Unternehmen cool findet, das Projekt oder das Vorhaben gut findet. Und hat auch mich davon überzeugt und ich habe da eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen und dann fand ich es irgendwie so nice, dass ich das auch Lasse erzählt habe und das interessant fand und wie gesagt, irgendwie ist das ja etwas, von dem wir selber überzeugt sind, wir nutzen es selber, das ist auch immer ganz, ganz wichtig, bevor wir das irgendwie anfangen, irgendwie an Freunde und schon gar in der Öffentlichkeit wie hier jetzt zu promoten. Und letztlich fanden wir die ganze Story rund um Helden.de spannend, dass ich dann halt mein Kumpel gefragt habe, ob man da nicht mal ein Interview machen könnte mit einem der Gründer. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, weil,
genau, wir sind auch nach wie vor überzeugt, dass das euch irgendwie einen Mehrwert bietet. Es war vielleicht sicherlich mittendrum ein bisschen zu werbemäßig eingesprochen vielleicht von mir oder wie auch immer. Vielleicht habe ich die Vorteile da zu sehr betont, weil ich einfach zu sehr überzeugt davon war und nach wie vor bin. Dafür entschuldige mich an der Stelle, dass das vielleicht ein bisschen zu werberisch rüberkam. Aber wie gesagt, wir sind eigentlich davon überzeugt, dass das ein cooles Versicherungsmodell ist, weil es ganz anders ist als andere Insurtechs. Nochmal zum Verständnis, wir haben auch die Frage gestellt bekommen, ob das Ganze wie so ein Schneeballsystem funktioniert. Das können wir hier an der Stelle ganz klar verneinen. Also Schneeballsystem heißt ja, dass man quasi mit den Einnahmen aus dem Neukundengeschäft die Altkunden ausbezahlt, mit irgendwelchen Prämien zum Beispiel. Und das ist auf jeden Fall nicht der Fall, sondern das funktioniert ganz normal so. Helden.de ist eben keine eigene Versicherungsgesellschaft, sondern vermittelt Abschlüsse an die NV-Versicherung. Und das ist eine sehr traditionsreiche und vor allen Dingen auch nachhaltig orientierte Versicherung, die echt einen guten Job macht. Und für diese Vermittlung, für diesen Vertrieb quasi nach vorne raus, diesen digitalen Vertrieb, erhält Helden pro Jahr und Kunde eine feste Prämie. Und das ist nicht anders als bei anderen Insurtechs, meinetwegen Clark zum Beispiel. Der große Unterschied ist eben, dass diese Prämie eben nur zu einem kleinen Teil bei Helden.de verbleibt und der Großteil wird an die Mitglieder ausgezahlt in Form dieses Heldenbonus, sodass es dann eben auch möglich ist, dass man dauerhaft günstiger oder vielleicht sogar kostenlos versichert ist, wenn man eben genug Leute in seinem Freundeskreis wirbt. Also bis zu 11 Leute kann man ja werben und dann hat man komplett dauerhaft eine Premiumversicherung kostenlos und dieses Community-Prinzip, das finden wir eben cool, dass man eben auf teure Online-Werbung und so weiter verzichtet. Also die werben eben nicht auf Facebook, Google, sonst wo für ein Heidengeld, sondern das ganze Geld fließt eigentlich zurück in die Community und stärkt dann so ein bisschen dieses Solidarprinzip und gepaart ja auch mit dem Gedanken, dass es immer eine Premium-Versicherung ist, also dass es immer auf dem höchsten möglichen Niveau ist und wenn ein Wettbewerber irgendwie noch einen Bonus oben drauf packt bei der Versicherung, dann wird er automatisch in den Vertrag eingefügt, ohne dass es einen neuen Vertrag braucht und so weiter. Also insgesamt, wie gesagt, sind wir sehr davon überzeugt, deswegen wollten wir mit Stefan darüber sprechen und deswegen werden wir auch Helden in den nächsten drei Hauptfolgen als Sponsor hier haben und das trägt dann dazu bei, dass der Podcast sich finanziert. Vielleicht dazu nochmal einen Satz. Wir möchten eben diesen Podcast dauerhaft für euch anbieten, in guter Qualität, regelmäßig und das kostet eben Arbeitszeit und die muss irgendwie finanziert werden. Und wir möchten aber den Podcast auch nicht hier mit Werbung voll kleistern. Und deswegen wollen wir halt eine Mischfinanzierung machen. Einerseits das über die Community finanzieren, über euch. Das macht ihr ja auch schon vielfältig. Dafür bedanken wir uns auch hier an der Stelle nochmal ganz herzlich. Und dafür gibt es dann ja auch Benefits, zum Beispiel diesen Musterdepotzugang oder den Optionsschein-Kompass und so weiter. Und ja, darüber hinaus gibt es dann eben ab und zu mal einen Werbepartner oder einen Affiliate-Marketing-Link, der zu uns passt thematisch und von dem wir eben auch 100% überzeugt sind. Das sind alles Sachen, die wir selbst nutzen, die wir kennen, die wir getestet haben und von denen wir überzeugt sind. Und hier wird eben kein Bullshit vermarktet, der uns nur Geld bringt. Darum geht es eben nicht. Also das wirklich als Nachtrag nochmal hier und als Transparenz für alle zum Verständnis, wie das Ganze hier läuft. So, Jonas, jetzt geht es aber auch wirklich los mit dem Wochenrückblick und mit VW. VW hat ja tatsächlich in den letzten Wochen hier eine richtige Rallye aufs Parkett gelegt.
Wie er ist zu einem richtigen Star avanciert, ne? Also
auch bisschen Tesla-Feeling.
Ja, schon, voll. Gerade auch in den USA ist da Volkswagen richtig, kann man sagen, richtig gehypt worden. Und das sieht man auch im Kurs wieder. Und Lasse, du warst ja ganz, ja, ich will nicht sagen ganz vorne, aber du warst zumindest kräftig mit dabei bei der jüngsten VW-Rallye. Wie Phönix aus der Asche hier, Volkswagen, Wahnsinn.
Ja, ich habe, wir hatten ja Volkswagen schon öfter in der Folge hier auch, also auch in der Mobilitätsfolge im Sommer, hatten seitdem Volkswagen auch schon hier im Musterdepot als,
Hatten aber auch immer wieder ein bisschen Volkswagen-Bashing betrieben, ne? Also ja, immer wieder gesagt, so, die müssen jetzt aus dem Quark kommen, die pennen da irgendwie so, ne? Das war auch schon immer, ging auch schon so ein bisschen mal, wir haben doch in Richtung Wolfsburg immer gepiesackt. Das hat wahrscheinlich auch Wirkung gezeigt jetzt.
Ja, insgesamt ja gegenüber allen deutschen Autobauern, also auch Stuttgart und München, sind da ja nicht minder geschont worden. Aber ja, klar, das hat Wirkung gezeigt. Promilleprozent hat sich ja mittlerweile hier wirklich ein Standing erarbeitet und kann dann auch ein bisschen Druck ausüben. Herr Dies hat uns gehört. Vielen Dank an dieser Stelle. Und wir müssen das ja kritisch begleiten. Also auch wenn wir Aktionäre sind, dann ist es unsere Aufgabe hier,
Immer wieder Impulse einzustreuen.
Und aber Spaß beiseite. Also ich war und wie gesagt, wir sind ja schon länger da long in der Aktie und das hat eine ganze Weile gedauert, bis das so ein bisschen losging. Aber VW war damals ja auch im Sommer schon sehr günstig bewertet und ist es eigentlich nach wie vor noch, trotz der Kurssteigerung. Und ja, was jetzt interessant ist wirklich, dass das Interesse plötzlich sprunghaft steigt. Das ist ja oft so, ne? Dann plötzlich reicht irgendwie eine gewisse Meldung bestimmte Investoren oder Analysten springen auf. Dann kam der Power Day, ja auch vor 2 Wochen nochmal, wo es dann schon echt so ein bisschen wie bei Tesla um Batteriekapazitäten, Gigafactory, also das ganze Wording, die ganze Story ist schon sehr Tesla
nachempfunden. Wahnsinn, plötzlich ist VW mittendrin im E-Mobility, fast schon Autotech-Narrativ. Aber das haben wir oft auch bei Disney gehabt, bei Tesla, ne? Dieses, die Erzählung muss stimmen.
Genau,
und das da wurde jetzt
ist ganz, ganz
wichtig. Genau, genau.
Ja, aber also gut, klar, einerseits das Storytelling ist wichtig, aber es muss natürlich auch irgendwie fundamental dann da was sein. Und ich glaube, dieser zweite Aspekt, die fundamentale Entwicklung, die ist tatsächlich, glaube ich, schon seit Jahren eigentlich recht positiv bei VW. Das kriegt man nicht so mit. Der Dieselskandal hat ja auch wirklich viel Schaden angerichtet, weil das erstens ja Betrug am Kunden, Betrug an der Umwelt, an vielen anderen Aspekten war. Das wurde nicht vernünftig aufgearbeitet. Das hat natürlich extrem viel Geld gekostet. Aber, und das war, glaube ich, der positive Aspekt dabei, 2015, als das rauskam, war es eben noch gerade so rechtzeitig, um VW richtig wach zu rütteln und auch ganz konsequent dann vor allen Dingen mit Herbert Diess an der Spitze da umzusteuern. Und ich glaube, VW ist eben, das haben wir ja auch schon oft in anderen Folgen erwähnt hier, ist meines Erachtens nach wie vor der deutsche Autokonzern, der am konsequentesten diesen Wandel hin zur Elektromobilität, aber auch hin zu autonomem Fahren etc. vorangeht, weil man einfach extrem viel Geld da rein investiert in diese beiden Bereiche. Und langsam aber sicher zeigt sich dann auch der erste Erfolg. Das ist noch ein ganz, ganz weiter Weg. Aber ich glaube, VW ist da eben führend, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit.
Bastelt VW eigentlich an eigener Software?
Ja, die wollen ja eine komplette eigene Softwareplattform bis 2025 haben. Dann alles komplett selbst machen. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Entscheidung, auch wenn man dafür ja lange Zeit belächelt worden ist, weil man dachte, die Deutschen kriegen es eh nicht hin. Zurzeit ist man natürlich auch noch weit hinten hinter Tesla, auch hinter Google und Apple und so weiter. Aber VW hat jetzt ja schon 3.000 Entwickler, glaube ich, angestellt. Bis in den nächsten Jahren sollen es bis zu 10.000 Entwickler werden. Vor allen Dingen, und das ist interessant, vor allen Dingen in China sitzen die und die Chinesen, die sind da ganz weit vorne. VW ist ja traditionell sehr stark in China aktiv, auch ein ganz, ganz wichtiger Markt für VW und aber eben jetzt auch immer mehr Mitarbeitende sind da am Start. Und das kann, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig sein, dass VW ebenso wie Tesla, alles aus einer Hand macht. Ja, nicht nur die Software, sondern auch die Batterien. Ne? Das ist letztendlich da, das ist der Aspekt, wo die Wertschöpfung stattfinden wird. Und das muss man aus einer Hand haben. Und wenn man da auf Zulieferer angewiesen ist, so wie es vielleicht auch andere deutsche Autobauer bisher gehandhabt haben, dann wird man da am Ende, ja, oder die Räder kommen, beziehungsweise im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Oder zumindest sehr, sehr schwache Margen nur haben und dann zum Übernahmekandidaten werden. Und so sehe ich zumindest eher zum Beispiel Daimler und BMW. Ich glaube nicht, dass diese beiden
Das ist ja ohnehin schon lange unsere Prophezeiung, ne? Dass wir sagen, Daimler und BMW, also allerspätestens 2030 wird es die in der Form, wie wir sie jetzt kennen, nicht geben.
Ja, also die Marken wird es auf jeden Fall geben. Die Unternehmen wird es auch geben, aber sie werden nicht mehr eigenständig sein. Das ist, glaube ich, meine These. Sie werden entweder fusionieren, das könnte ich mir gut vorstellen, dass BMW und Daimler quasi zum ehemalige Erzfeinde und Konkurrenten, aber dass die dann vielleicht wirklich zum zweiten großen Player hinter Volkswagen aufsteigen. Oder bei Daimler kann man es ja schon schön sehen, die Chinesen nehmen da ja Stück für Stück eigentlich durch die Hintertür das Unternehmen ein, mit Geely und anderen Beteiligten, die da investiert sind. Auch Qatar, aber gut, Qatar, von denen halte ich recht wenig. Von daher, die Chinesen sind da sicherlich strategischer unterwegs und das kann natürlich auch sein. Das wird dann ein Riesenpolitikum. Dementsprechend halte ich die erste Variante, dass es vielleicht eher eine deutsche Fusion gibt oder zumindest eine europäische, für durchaus realistischer.
Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich glaube, die Chinesen um Geely oder Geely, die werden auf jeden Fall noch ein Wörtchen mitreden.
Ja, ja, die werden auf jeden Fall da nicht stillhalten und die haben sich jetzt ja auch schon top positioniert. Aber das wird ganz spannend. Trotzdem, Daimler und BMW sind zu klein vor allen Dingen, zu schwach, um das, dieses Mega-Investment, was da jetzt ansteht in Sachen E-Mobility und vor allen Dingen auch in Sachen Software, in Sachen autonomes Fahren, um das in der Form selbst zu stemmen. Das funktioniert, glaube ich, nicht. VW ist größer, VW ist da gut positioniert, aber für die anderen sieht es dann eher nicht so gut aus. Von daher nach wie vor meine absolute Favoritenaktie, wenn es jetzt um Autobauer geht, muss man ja immer überlegen, ob man da generell investiert sein will, aus Nachhaltigkeitsaspekten. Aber wenn man sich dafür entscheidet, dann halte ich VW eigentlich nach wie vor für eine der besten Aktien, auch von der Bewertung her. Auch in Bezug auf Tesla. Ich würde ja nach wie vor nicht Tesla-Aktie nicht zum Kauf empfehlen, auch wenn sie jetzt schon...
Oh, wenn das Cathie Wood hören würde.
Ja, Cathie Wood geht ja von $3,000 aus in 2020.
$4,000.
Bull-Case-Scenario.
Ja, gut. Also für alle, die es nicht wissen, Cathie Wood, Überstar, gerade bei der jüngeren AnlegerInnen-Generation, insbesondere in den USA, aber auch über die Landesgrenzen der USA hinaus, große Fangemeinde. Cathie Wood hat 2014 ARK Investment gegründet und hat, glaube ich, drei ETF draußen und in diesen ETF ist jeweils auch Tesla mit teilweise 11% dann die mit Abstand größte Position und einer der wichtigsten Treiber für den Erfolg von ARK Investment. Und Cathie Wood hat ja einer bestimmten Anlegerfraktion oder auch gerade bei Wall Street Bets oder in Reddit oder im Twitter-Universum hat sie große Fans. Macht sicherlich Sinn, mal ihren Werdegang sich anzugucken, auch mal vielleicht ein, zwei Interviews anzuschauen mit ihr. Also Katie oder Cathie Wood, aktuell überhaupt nicht wegzudenken, ganz heiß gehandelt und mit Tesla bislang, muss man sagen, extrem viel richtig gemacht und kann man aktuell nur den Hut vorziehen, ist sicherlich eine der erfolgreichsten Anlegerinnen der Zeit, also ja.
Ja, genau, auf jeden Fall. Sehr, sehr gute Leistung bisher, aber und ich glaube auch, dass sie nach wie vor auch in Zukunft sehr erfolgreich sein wird, aber ja, bei Tesla wäre ich persönlich einfach ein bisschen skeptisch, zumindest was die Bewertung anbelangt. Wie gesagt, Tesla ist ein Top-Unternehmen, wird auch weiterhin eine gute Rolle spielen, aber der Gegenwind wird da immer härter, die Konkurrenz wird härter und VW hat eben dann, je weiter es geht, eben auch viele Vorteile, Kostenvorteile. Dieses Plattformmodell wird sehr gut funktionieren, dass man eben mit einer Plattform modular für alle Konzernmarken kostengünstig Batterien, aber auch Autos bauen kann. Dann werden die Subventionen in vielen Ländern umgestellt auf günstige E-Auto-Modelle. Auch da ist VW natürlich mit dem ID.3 und auch mit Nachfolgemodellen sehr gut positionierend, während Tesla da teilweise schon aus der Förderung rausfällt. Jetzt in Großbritannien zum Beispiel wurde die Förderung angepasst, dass man, ich glaube, nur Autos bis zu 30.000 Pfund Einkaufswert gefördert bekommt. Dann dadurch fällt Tesla selbst mit dem Modell 3, das ja für den Massenmarkt gebaut wurde, Mittelklasse-Modell, schon raus, während VW nach wie vor gefördert wird mit dem ID.3. Ja, und wie gesagt, über die Bewertung brauchen wir gar nicht sprechen, ne? Also ich glaube, wie gesagt, selbst nach der Rallye, die VW jetzt hier gezeigt hat, gibt es immer noch ein 21er Kursgewinnverhältnis von rund 9. Dazu kommt dann die Fantasie rund um Porsche. Es wird ja spekuliert, dass Porsche...
Ja, zum Vergleich mal, Tesla liegt, glaube ich, auch, noch über 400, ne? Beim KGV, 21er KGV.
Ja, also ich, das habe ich leider nicht ganz im Kopf. Auf jeden Fall dreistellig, etwas höher dreistellig, genau. Und selbst jetzt nach der Korrektur von 30%, ja, also das zeigt, wie gesagt, da wird sich, glaube ich, die Bewertung ein Stück weit anpassen. Sowohl VW wird sich nach oben anpassen, Tesla wird sich aber auch ein Stück weit nach unten anpassen, das glaube ich schon. Und dementsprechend ist für mich da einfach die Story gerade sehr viel besser oder auch die Bewertungsgrundlage sehr viel besser bei VW. Wie gesagt, dann kommt noch die Fantasie um Porsche. Es wird gemunkelt, dass Porsche separat an die Börse gebracht wird. Das würde sehr viel Bewertungsspielraum auch nochmal freigeben. Da wird dann viel Kursfantasie mit rausgeholt, sicherlich. Porsche als einzelnes Unternehmen an der Börse ist höchstwahrscheinlich sehr viel mehr wert als jetzt in dem Gesamtkonzern von VW. Im Bereich Software hat VW stark aufgeholt, und will jetzt, wie gesagt, 2025 ja schon Weltmarktführer bei E-Autos sein. Also nach wie vor bin ich da recht optimistisch. Was ich jetzt spannend fand, wie die Aktien sich entwickelt haben. Es gibt ja Stammaktien und Vorzugsaktien, das hatten wir ja auch schon in der Dividendenfolge. Die Vorzugsaktien sind ja die primär hier in Deutschland gehandelten Aktien, die auch sehr viel liquider sind, weil sie eben auch die Dividende ausschütten.
Die
höhere Dividende ausschütten, genau. Aber das war interessant zu sehen, dass die Stammaktie sich sehr viel besser entwickelt hat. Und das lag ja primär daran, dass das Interesse der Anlegerinnen aus den USA super hoch war plötzlich an Volkswagen. Und da kann Volkswagen gar nicht richtig gehandelt werden, beziehungsweise nur über sogenannte ADRs. Das ist die Abkürzung für American Depository Receipt. Und das sind von amerikanischen Banken ausgegebene Hinterlegungsscheine, nicht amerikanische Aktien, also zum Beispiel VW.
Aber auch chinesische Aktien, ne? Genau, das ist eigentlich so das gängigere Ding, glaube ich.
Genau. Also diese Abkürzung ADR, also ADR, findet ihr ganz oft, genau, auch bei chinesischen Aktien. Die müssen dann aber trotzdem hinterlegt werden, diese Receipts. Man kann also quasi in den USA dann keine VW-Aktie direkt kaufen, sondern nur die ADRs. Und der Broker oder der Emittent, auch eine Bank, der muss dann letztendlich dieses Derivat ja eigentlich hinterlegen mit einer, in dem Fall, VW-Stammaktie. Und deswegen war der Run plötzlich auf Stammaktien so hoch. Und dazu kam, dass gar nicht so viele Stammaktien von VW frei gehandelt werden, nur noch sehr begrenzt. Der größte Teil ist gar nicht an der Börse notiert, sondern eben in Privatbesitz.
Ja, oder im Besitz vom Land Niedersachsen. Und das Land Niedersachsen hat natürlich, glaube ich, sogar per Gesetz Diamond Hands.
Genau. Stefan Weil, Ministerpräsident, der freut sich jetzt über die Wertsteigerung.
Damals noch Schröder hier, ne? Das ist eine lange Geschichte.
Aber auf jeden Fall.
Basta.
Basta-Politiker, ja. Um das mal kurz zu Ende zu bringen, also die Stammaktie ist deutlich stärker gestiegen durch die Nachfrage aus den USA. Hinzu kam noch so ein kleiner Short-Squeeze, weil die Hedgefonds eben darauf spekuliert haben, oder einige Hedgefonds, dass die Stammaktie und die Vorzugsaktie, die ja normalerweise im Gleichklang sich entwickeln, dass die sich auch wieder anpassen. Das hat dann dazu geführt, dass sie die Stammaktie so ein bisschen geschortet haben. Das ist schiefgegangen, weil der Druck dann einfach so drauf ging da durch die Retail-Investoren, dass auch noch bei der Stammaktie ein kleiner Short-Squeeze höchstwahrscheinlich stattgefunden hat. Also summa summarum, eine stattliche Kursrallye bei VW, sowohl bei Stamm- als auch bei Vorzugsaktien. Langfristig bin ich da absolut weiterhin positiv gestimmt. Momentum trägt ja auch noch eine Weile. Kann aber gut sein, dass jetzt auch mal ein gesunder Rücksetzer kommt. Bei der Vorzugsaktie, die haben wir jetzt ja hier auch in den Shownotes verlinkt mit der WKN. Vielleicht kann man sich da mal ein Abstauberlimit bei 200 Euro irgendwo hinpacken. Wenn man viel Glück hat, könnte es sogar Richtung Ausbruchsniveau so 190, 185 Euro zurücklaufen. Da muss man Ja, aber wahrscheinlich ein bisschen viel Glück haben. Zurzeit sieht das Momentum ja sehr, sehr positiv aus. So oder so, auch selbst wenn man jetzt einen Fuß in die Tür stellt, ist man da, glaube ich, langfristig gut bedient mit. Das einzige Risiko, was ich jetzt auch vor allen Dingen dieses Jahr sehe, ist ja der Chipmangel, ne? Also auch Ford und
GM. Den haben sie sich noch nicht in Haus geholt, aber das ist auch sehr unwahrscheinlich, dass es passieren wird.
Nee, genau. Aber, und das wird auch langfristig, glaube ich, kein großes Problem sein, ehrlich gesagt. Aber kurzfristig dieses Jahr ist es ja wirklich in der ganzen Automobilindustrie ein großes Thema, dass das Angebot an Chips eben sehr begrenzt ist, weil man da falsch geplant hat durch die Corona-Pandemie. Man hat die Nachfrage falsch eingeschätzt und halt einfach zu wenig Chips geordert. Gleichzeitig wurden viele Chips dann in der Elektroindustrie nachgefragt für Laptops etc., für das ganze Home-Office-Gedöns.
Die Nachfrage ist ja durch die Decke gegangen, ja.
Und das hat dazu geführt, dass ja echt teilweise jetzt schon Fabriken geschlossen werden mussten. Ne? Also Audi hat ja auch schon eine Fabrik runtergefahren für mehrere Wochen, weil keine Chips da waren. GM und Ford in den USA haben jetzt auch die Produktion gestoppt in mehreren Werken. Das ist da ein Verlust von 100 Millionen von Euro wahrscheinlich zu erwarten. Oder GM hat sogar davon gesprochen, dass der freie Cashflow sich durch diese Chip-Problematik in diesem Jahr um bis zu 2 Milliarden Dollar reduzieren kann. Also ist echt eine Hausnummer. Von daher, das ist schon ein Risiko, was ich, glaube ich, sehe in diesem Jahr. Und das könnte sicherlich zum Beispiel mal ein Grund dafür sein, wenn das da konkrete News dazu gibt, die negativ sind, dass das dann auch mal ordentlich den Kurs wieder runterholt. Und das ist dann für mich aber eigentlich ein guter Zeitpunkt, da mal wieder einzusteigen oder nachzuordern.
Sehr gut, sehr gut. Und das ist jetzt ja fast kein Wochenrückblick mehr, sondern aber wirklich sehr super recherchiert, Lasse, finde ich. Und fast schon VW als Kernthema. Aber ja, richtig, richtig spannend. Ich glaube, gibt es nichts hinzuzufügen. Lass uns zum nächsten Wert gehen. Spannender IPO oder spannender Börsengang, der in Europa stattfindet. Der größte bislang dieses Jahr.
In Frankfurt sogar.
Tacken größer als der von Auto 1.
In Deutschland gibt es sogar noch Börsengänge und es gibt sogar erfolgreiche Börsengänge. Ja, von wem sprechen wir, Jonas?
Ja, Vantage Towers, Funkturmsparte von keinem geringeren als Vodafone. Und da geht es eben darum, dass die jetzt abgespalten werden vom Mutterkonzern von Vodafone und an die Börse gebracht werden. Vodafone selber spült das irgendwie 2,3 Milliarden Euro in die Kassen. Es ist zum Börsenstart mit gut 12 Milliarden Euro bewertet worden. Vantage Towers. Ich glaube, am 18. März war es, ne?
Ja,
um genau zu sein.
Letzte Woche, ja.
Es gibt in Europa noch einen spanischen Konkurrenten. Der hat aber nur knapp halb so viel Türme wie Vantage Towers. Vantage Towers hat deutlich über 80.000 Funktürme in 10 Ländern und ist natürlich bei 5G und bei der Vermietung der Masten dann weit vorn dabei. Bislang konnten die Masten, glaube ich, nicht vermietet werden, ne? weil die Sparte ja noch im Vodafone-Mutterkonzern verankert war.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen das Interessante daran. Also du hast ja schon den spanischen Konkurrenten eben angesprochen, Cellnex. Der ist eigentlich deutlich kleiner, ist aber deutlich teurer an der Börse. Also der ist fast doppelt so teuer bewertet oder also hat eine doppelt so hohe Marktbewertung an der Börse. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass Vantage Towers eigentlich eher unterbewertet als überbewertet ist. Also recht attraktiv gerade. Der Einstieg da hinzu kommt genau, dass man, wenn man sich amerikanische Funkmastbetreiber anguckt, die das deutlich länger schon haben. Also da ist schon länger das so, dass die Mobilfunkanbieter die Funkmasten getrennt haben und separat an die Börse gebracht haben. Schon in den 90er Jahren hat das AT&T zum Beispiel gemacht. Mit dem Erfolg, dass diese Funkmastbetreiber sehr, sehr profitabel arbeiten, weil sie eben für verschiedene Anbieter die Funkmasten freischalten können und die besser ausgelastet sind und dementsprechend auch mehr Geld dabei rumkommt. Und das könnte sein, dass das Vantage Towers in Zukunft auch macht. Selbst jetzt ist es schon so, dass da im Juni oder Juli die erste Dividende wartet, die auf dem aktuellen Kursniveau so rund 2% Dividendenrendite entspricht. Und auch in Zukunft ist das eigentlich ein sehr solider, konservativer Wert, aber eben mit Wachstumspotenzial, weil es einerseits neue Kunden geben könnte, andererseits aber auch 5G da viel neuen Schwung reinbringt. Also für Leute, die sich ein konservatives Investment wünschen mit Dividende und ein bisschen Wachstumsfantasie, ist Vantage Towers, glaube ich, eine ganz guten Blick mal wert.
Keine Anlageempfehlung.
keine Anlageempfehlung. Jonas, ich bin ja sowieso nach wie vor bei der Telekom. Ne? Das haben wir
ich
ja
auch.
Hier schon an der Stelle des Öfteren erwähnt. Die Telekom hat die Türme noch in-house, also da ist die ganze Funkturmsparte noch drin in diesem großen Klotz der Telekom. Was allerdings vielleicht auch zusätzliche Fantasie freisetzen könnte, wenn die Telekom auch darüber nachdenkt, das Ganze mal auszugliedern. Ähnlich wie bei VW und Porsche, ne? das ähnliche Szenario, oder bei Siemens und Siemens Energy. Das ist gerade so ein bisschen ein großer Trend, gerade in Deutschland auch, natürlich immer wieder ein bisschen verspätet. In den USA geht es dann schon viel länger darum, dass man eben Unternehmen auch wieder ein bisschen separiert und vor allen Dingen auf ihr Kerngeschäft fokussiert. Und dadurch sind die meistens sehr viel produktiver, profitabler natürlich auch und im Endeffekt dann mehr wert einzeln an der Börse als in der Summe. Und das ist dann ein zusätzliches Bausteinchen bei Telekom, zusätzlich eben, dass sie jetzt sehr gutes Kurssignal geliefert haben und dass die Tochter ich glaube, das wird gar nicht T-Mobile nämlich ausgesprochen, Jonas, sondern T-Mobile oder so. T-Mobile habe ich jetzt gelernt.
Okay.
Wir haben es immer falsch ausgesprochen. T-Mobile ist falsch.
Ja, aber ist hiermit zur Kenntnis genommen. Ja,
also T-Mobile, keine Ahnung, was weiß ich, auf jeden Fall die US-Tochter, die ist natürlich extrem gut aufgestellt, nach wie vor auch bei 5G ganz weit vorne, hängt Verizon und AT&T da weit ab und das ist das Kronjuwel bei der Telekom. Und
wenn das Warren Buffett wüsste, na, weiß er natürlich, ne? Aber kürzlich Milliarden in Verizon investiert.
Auch T-Mobile ist ja auch T-Mobile ist auch dabei. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, da hat Buffett auch seine Finger.
Ah, Buffett ist auch ein Tausendsasser.
Ja. Gut, also haben wir das Thema auch abgehakt. Vantage Towers, durchaus interessantes Ding. Telekom, auch ein interessantes Ding mit viel Fantasie in Sachen Funktürmen und eben die tolle Beteiligung in den USA. Also auch das jeweils ein konservatives Investment mit ein bisschen Dividende. Und ganz gut vor allen Dingen in Phasen wie diesen, um mal ein bisschen Ruhe ins Depot zu bringen und das Ganze mal weniger volatil zu gestalten. Nächstes Thema, die Notenbank hat doch, die US-amerikanische Notenbank hat doch wieder einen kleine Überraschung rausgehauen, Jonas. Und zwar hat sie die sogenannte SLR-Richtlinie tatsächlich jetzt zu Ende März auslaufen lassen. Was ist das überhaupt? Das ist das sogenannte Supplementary Leverage Ratio, also das ist die Verschuldungsquote von Banken und damit legt die Fed fest, wie viel Eigenkapital amerikanische Banken vorhalten müssen, wenn sie US-Staatsanleihen kaufen. Je weniger das ist, desto attraktiver ist es natürlich für eine Bank, Staatsanleihen zu kaufen, weil dann sparen sie sich quasi Liquidität und muss das Eigenkapital nicht einfach vorhalten und kann es anders einsetzen. Das wurde jetzt letztes Jahr im März beschlossen durch die Corona-Krise, um halt einfach Liquidität in die Märkte zu pumpen und die Banken dazu anzuhalten, Kredite rauszugeben und natürlich auch Staatsanleihen zu kaufen. Und das wurde jetzt tatsächlich überraschend ausgesetzt Ende März, also in einer Woche. Und das hat dazu geführt, oder das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe dafür, dass die Renditen auf 10-jährige US-Staatsanleihen in den letzten Wochen so stark gestiegen sind, weil die Banken das wahrscheinlich hinter den Kulissen schon mit der Fed hin und her verhandelt haben und da schon wahrscheinlich recht früh gemerkt haben, vor ein paar Wochen, dass das alles auslaufen wird, bevor es öffentlich wurde und dementsprechend schon ordentlich Staatsanleihen auf den Markt geschmissen haben oder weniger Staatsanleihen gekauft haben. Und das führt dann natürlich dazu, weniger Nachfrage nach Staatsanleihen führt zu einem höheren Preis, also zu einem höheren Zins für Staatsanleihen.
Steigende Renditen, ja, genau. Und warum, vielleicht ganz kurz erklärt, da ist ja wieder das Wort Leverage drin, also das Leverage-Verhältnis. Es geht natürlich so, wenn die Banken dann weniger Eigenkapital vorhalten müssen und das dann eben einsetzen können, um Staatsanleihen zu kaufen oder weiter noch mehr Fremdkapital aufzunehmen und dann dadurch Rendite erwirtschaften, dann führt das natürlich dazu, dass die Eigenkapitalrendite steigt. Und genau, wenn sie dann eben die mehr Eigenkapital vorhalten müssen, dann wird natürlich dieser Hebel verringert.
Genau, ja. Dementsprechend haben Bankaktien dann auch negativ darauf reagiert, letzte Woche Freitag. Man muss aber auch sagen, dass vor allem die amerikanischen Banken ziemlich gut aufgestellt
sind.
Extrem gut gelaufen sind. Das waren, glaube ich, die Aktien unter den Value-Werten, die im ersten Quartal jetzt mit ganz vorne an der Spitze waren. Also wenn man da Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres bei Bankaktien zugegriffen hätte, bei JP Morgan, bei Goldman, bei Bank of America etc., dann hätte man da, oder Morgan Stanley, dann hätte man da auf jeden Fall ein sehr gutes Geschäft gemacht. Wir waren leider nicht, obwohl doch, das haben wir auch im Musterdepot alles, ne?
Mm. Ja, JP Morgan, Herbst, Goldman oder? Und Morgan Stanley, genau, die drei.
Ja. Ach, guck mal. Ja, siehst du, ne? Das muss ich sagen, muss ich ja zumindest persönlich hier gestehen, haben wir ins Musterdepot gepackt, das war gut. Was schlecht war, ist, dass ich das in mein Privatdepot leider nicht gepackt habe. Das ist öfter mal passiert, ne? Dass man sich wundert, boah, wenn ich das genau gemacht hätte, was ich hier im Musterdepot alles so reingepackt hätte, dann wäre mein Depot wahrscheinlich auf jeden Fall ein bisschen besser, als es aktuell so der Fall ist.
Ja, ich hatte
gut für euch, für alle, die JP zuhören Morgan und die vielleicht genau das gemacht haben, was wir da reingeschrieben haben.
Ja.
Ja, man muss sagen, also wenn Bankaktien, dann würde ich tatsächlich echt die amerikanischen an Bankaktien empfehlen, weil also Deutsche Bank, Commerzbank, also Deutsche Bank vielleicht am ehesten noch, Commerzbank ist für mich die absolute Schrottaktie, also da die absoluten Finger von lassen. Da kann man vielleicht mal hier und da einen Zock machen, wenn es darum geht, dass das Ding vielleicht nochmal irgendwie übernommen wird oder so halbwegs saniert wird, aber am Ende des Tages ist das auf jeden Fall ein Walking Dead.
Wobei du natürlich offiziell und auch inoffiziell nicht keine Anlageempfehlung machst, ne?
Nee, ich mache hier gar keine Anlageempfehlung, schon gar nicht für die
Commerzbank. Keine Wertpapierberatung.
Nee, aber also meine persönliche Meinung ist, dass die Commerzbank einfach ein Schrottinstitut ist. Und das seit Jahren und dementsprechend, wenn man eine Bankaktie kaufen will, dann sollte man die Finger weglassen von der Commerzbank auf jeden Fall. So, das ist jetzt meine persönliche Meinung hier an der Stelle.
Gut. Und
keine
Anlageberatung. Okay, ja, genau. Und ja, bei Commerzbank brennt offensichtlich die Hütte. Und beim OVH-Rechenzentrum in Straßburg ist sie schon abgebrannt.
Ja, da brennt nicht die Hütte, da brennt die Cloud oder da brennen auf jeden Fall mal die Rechner durch.
Das zentrale Serversystem, ne?
Ja, genau. OVH heißt das ja, habe ich mir sagen lassen. Ne? Ist ja französisch, ist ja der größte Cloud-Anbieter Europas.
Okay.
Die wenigsten kennen das wahrscheinlich. Ich kannte es vorher auch nicht. Aber ich habe tatsächlich einige Leute in meinem Umfeld hier, die davon persönlich betroffen sind, deren Webseiten abgeschmiert sind oder teilweise deren komplette Software da irgendwie gehostet war und die im Arsch ist, weil sie eben in der Cloud war. Und man denkt ja immer, die Cloud ist sicher. Ist sie eigentlich auch, aber das Problem ist, man muss eigentlich extra bezahlen, damit es wirklich sicher ist, damit es eben ein Backup in einem separaten Rechenzentrum gibt. Das muss man extra bezahlen. Das haben viele Leute nicht gemacht. Mit dem Effekt, dass eben es zwar ein Backup gab, aber das Backup war eben im selben Rechenzentrum in Straßburg und das ist so gut es geht, also nicht komplett, aber so ziemlich abgefackelt halt vor anderthalb Wochen. Und das hat echt krasse Auswirkungen gehabt, also auch auf viele Shopify-Seiten zum Beispiel andere Sachen. War echt ein Hammer und das hat natürlich auch die Frage aufgeworfen, wie sicher eigentlich Cloud-Anwendungen sind. Und diese Millionen von Datenträgern, die sind einfach unwiderruflich weg. Das ist schon ein ganz schöner Hammer. Muss ich auch sagen, dass mich das ganz gut interessiert.
Ja, das ist ja natürlich Wasser auf die Mühlen aller Leute, inklusive uns, die eigentlich dezentrale Datenspeicherung, zum Beispiel auf Basis der Blockchain-Technologie.
Ja, genau, Jonas. Deswegen spiele ich jetzt den Ball in die Gasse zu dir, damit du den Elfer direkt einfach verwandeln kannst, ja?
Ja, also es gibt, es hat ja in der Kryptoszene zumindest relativ viel Aufmerksamkeit gegeben für Filecoin. Das Währungskürzel ist hier FIL, Filecoin. Und die bieten eben so ein System an, der für dezentrale Speicherung von Daten und ja für den Ersatz von zentralen Serverzentren und so ein bisschen so richtig auf die Map gekommen sind, die glaube ich vor allem, weil sie unter anderem Grayscale an denen beteiligt hat. Und Lasse, du hattest aber mal gesagt,
Grayscale, dass die, vielleicht nochmal kurz erklären, Jonas, was ist Grayscale?
Grayscale ist eine große Investmentbude, die auch sehr stark in Kryptos investiert, in Kryptoassets investiert.
Ja, aber das glaube ich nochmal zur Erklärung, das wissen sicherlich nicht alle Leute.
Grayscale. Ja, also kann man auch nachgucken. Großer Player, also ich würde sagen, vielleicht sogar aktuell der führende Player. Und jetzt ist ja auch Fidelity mit auf den Zug gesprungen. Eher ein klassischer Fondsanbieter, viertgrößter der Welt, glaube ich. Die wollen jetzt einen Kryptofonds auflegen. Also eigentlich ganz viele klassische Player, die das jetzt announcen. Interessanterweise geht das einher damit, dass ein kräftiger Rücksetzer bei den Kryptos jetzt eingesetzt hat und
sicherlich auch noch, on facts, ne?
Ja, genau, sicherlich noch ein paar Tage anhält. Aber wir hatten ja auch, ich weiß gar nicht, wann das genau war, aber ist schon einige Wochen her, aber auch gesagt, dass die Nachfrage von Institutionellen, das Interesse von institutioneller Seite massiv ansteigt und dass jetzt natürlich diese ganzen Sachen auch teilweise spruchreif sind und ausgeführt werden. Letztlich ist es ganz normal, dass es nach so einem steilen Anstieg zu Rücksetzern kommt. Und man kann aber sagen, dass zumindest bei Bitcoin die Volatilität in diesem Zyklus im Vergleich zu den Zyklen davor abgenommen hat, also die Schwankungsintensität. Und das hängt natürlich einerseits damit zusammen von dem massiven Nachfrageschub aus dem Privatanlegerbereich, aber auf jeden Fall auch hängt damit zusammen, dass die institutionelle Seite stark nachfragt und da auf der Käuferseite steht.
Und die machen dann eben vor allen Dingen eine Buy-and-Hold-Strategie. Also es sind immer weniger die Trader, die da den Kurs bestimmen, sondern wirklich langfristig orientierte Investoren, die kaufen halt Positionen und behalten die dann eben auch und traden da nicht hin und her, sobald der Kurs wieder runtergeht. Und das merkt man tatsächlich auf jeden Fall, dass die Trader da vom Handelsvolumen her immer weniger relevant sind. Und natürlich sind sie immer noch relevant, aber und das ist ja auch im Vergleich zu anderen Assets jetzt nach wie vor sehr volatil, Bitcoin und auch andere Kryptos. Aber ja, du hast recht, Jonas, da sieht man auf jeden Fall jetzt Stück für Stück diese Institutionalisierung eigentlich, ne? Das Bitcoin und letztendlich vielleicht auch Stück für Stück dann anderer Krypto-Assets. Das ist auf jeden Fall nach wie vor super spannend. Ich glaube, das wird uns...
Wobei man sagen muss, Lasse, dass viele auch Privatanlegerinnen und Privatanleger, ja, was heißt viele, bla, ist das so ein Wort, aber... Die Community oder die Leute, die da in diesem Kryptobereich sind, die sind schon krass davon überzeugt. Also für die ist das nicht selten mehr, viel mehr als irgendwie nur Spekulation, sondern das Krypto und Dezentralisierung in allen Bereichen, also jetzt vor allem ist ja in diesem Jahr DeFi, Decentralized Finance, ein Riesenthema, was uns aber auch noch Jahre, Jahrzehnte weiter begleiten wird, dass Leute aber wirklich überzeugt sind von den Technologien und dass auch die Privatanlegerseite dann doch tendenziell stark hodl oder hold, buy and hold orientiert ist. Im Kryptobereich nennt man das ja hodeln.
Hodeln. Dafür gibt es da einen richtig geilen Song von Sido und so weiter. Ne? Und Kusa Warsch, glaube ich, ist auch dabei. Den müssen wir eigentlich
auch
noch
mal verlinken. Julian Hosp im Video.
Ja, den Song müssen wir euch gleich nochmal raussuchen bei YouTube und dann auch in den Shownotes.
Packen wir in die Shownotes.
Ist sehr witzig. Also Bitcoin ist auch in der Krypto, in der Rap-Szene angekommen.
Ja.
Und ja, wir müssen unbedingt neue Folgen machen zu NFT natürlich, Non-Fungible Token. Wir müssen eine Folge machen zu DeFi, Decentralized Finance. Ja, und vielen anderen tollen Themen. Das wurde jetzt sicher auch gewünscht. Müssen wir wirklich tatsächlich mal in die Wege leiten. Für die nächsten Wochen haben wir das auf dem Zettel.
Jonas, als weitere dezentrale Geschichte, wir haben ja kurz Filecoin erwähnt, schaut euch das Projekt ruhig mal an. Wie gesagt, Währungskürzel ist FIL. Eine weitere interessante Sache in Richtung, wieder mal natürlich Decentralizing, ist aber im Bereich Streaming. Also Konkurrenz zu, oder ja, Wettbewerb zu Amazon Prime Video Streaming oder zu Netflix oder Disney Plus, ist Theta, T-H-E-T-A, auch überkrass gelaufen. Also wenn man sich mal die Kursentwicklung des Theta Coins anguckt im letzten Monat, das Ding hat sich versechseinhalbfacht. Wie gesagt, Monat, keine Anlageempfehlung.
Warum habe ich eigentlich nicht alles in Krypto geballert, ey?
Ja, und wenn du noch weiter zurückgehst, so, ne, sind ja Investoren dabei, die in den ersten Seed-Runden dabei waren, die da mit dem Ding dann irgendwie schon verhundertfacht haben oder so. Nichtsdestotrotz, selber waren nicht dabei, aber auch so ein Projekt, was man sich mal angucken kann, möglicherweise um sich, ich habe es technisch sowieso nicht verstanden, nicht durchdrungen, sage ich ganz ehrlich, nur auch ein Projekt, in dem Fall dezentrales Streaming, sicherlich mal lohnenswert, sich darüber schlau zu machen. Weil diese ganzen Dinger, die werden salopp gesagt, die werden wir ja alle nicht mehr los. Also es ist ja, it's the future.
Ja, das glaube ich auch. Und die Zukunft wird natürlich gehandelt, hochgehandelt und natürlich auch hier bei Promille und Prozente behandelt. Und dementsprechend werden wir in den nächsten Wochen dazu Folgen vorbereiten. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen? Ein letztes Thema haben wir noch hier im Wochenrückblick, Jonas. Und es geht mal wieder um China. Ne? Ein kleines China-Update darf ja eigentlich nicht fehlen.
Ja, die chinesischen Aktien, also meine chinesischen Aktien sind nicht so dolle gelaufen. Nee. Ich habe selber Tencent, Xiaomi und Baidu und Alibaba im Depot. Und boah, ja, da habe ich das. Alles die haben Krise. Ganz schön gelitten. Ja, aber gut. Die sind vorher natürlich auch gut gelaufen, super gelaufen. Aber ja, das tut natürlich aktuell ein bisschen weh. War nicht so schön, das so zu sehen. Ne?
Ja, das stimmt. Aber vielleicht auch hier und da berechtigt, denn das, was aktuell so in China passiert, das kommt jetzt mal wieder auf die Tagesordnung. Vielleicht habt ihr mitgekriegt, alles rund um Xinjiang, das ist ja die westliche Provinz von China, wo die Uiguren, eine muslimische Minderheit, eigentlich seit Jahren drangsaliert und unterdrückt wird. Auch in großen Lagern, Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen von Menschen Zwangsarbeit leisten müssen, inhaftiert werden und so weiter, ohne Gerichtsbeschluss, ohne Verfahren, ohne irgendwas. Das ist letztendlich ein offenes Geheimnis, das ist auch nichts Neues. Die EU und auch andere westliche Staaten haben da bisher ja kaum drauf reagiert, auch die westlichen Unternehmen nicht. Nun gibt es tatsächlich mal Sanktionen gegen einige Verantwortliche in Xinjiang, also nicht mal gegen China selbst, sondern eigentlich nur gegen ein paar lokale Kader. Also diese Sanktionen sind eigentlich ein Witz, aber sie haben trotzdem eine sehr heftige Reaktion von China hervorgerufen und vor allen Dingen, also mit Gegensanktionen, aber das ist gar nicht so der Punkt, sondern primär geht es tatsächlich um private westliche Unternehmen, die jetzt da ordentlich ins Kreuzfeuer geraten, unter anderem zum Beispiel Nike, Adidas oder auch H&M und diese drei und auch andere Modeunternehmen und die haben eigentlich schon seit letztem Jahr immer mal wieder angekündigt und auch das durchgeführt, dass sie eben ihre Produktionsketten, vor allen Dingen auch den Bezug von Baumwolle zum Beispiel aus Xinjiang heraus stoppen wollen, weil es eben dort wahrscheinlich viele Baumwollfarmen gibt, Plantagen gibt, wo eben Zwangsarbeit verrichtet werden muss. Und das hat jetzt dazu geführt, im Zuge dieser neuen Sanktionen von EU-Seite, dass eben in chinesischen Social-Media-Netzwerken zum Boykott von solchen Marken aufgerufen worden ist, auch von großen prominenten chinesischen Stars und Sternchen, keine Ahnung, wer das jetzt im Detail ist, aber auf jeden Fall hat Social Media da ja in China noch fast schon eine höhere Relevanz hier als im Westen. Und die Folge ist halt, dass die Aktienkurse da runterrasseln, von Nike, von Adidas, auch von H&M. Und ja, das ist halt so ein bisschen das Dilemma. Und das wird sich, glaube ich, auch in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr zeigen, dass da dieser Systemkonflikt zwischen China und dem Westen noch viel, viel stärker zunehmen wird, dass viele westliche Unternehmen, die ja massiv abhängig sind, vor allen Dingen auch viele deutsche Unternehmen ja, Volkswagen hatten wir ja vorhin schon angesprochen, dass die da eben, vor die Wahl gestellt werden, wirtschaftlich Optionen weiterhin verfolgen zu können oder eben auch mal Schluss zu machen mit solchen Nachrichten, die da aus China herauskommen. VW hat ja zum Beispiel auch ein Werk in Xinjiang, wurde auch dafür schon oft kritisiert. Das kann man an der Stelle einfach nochmal erwähnen auch, ne? Wenn man sich überlegt, Volkswagen-Aktien zu kaufen, dann sollte man das zumindest auch im Blick haben, dass VW da eben in China extrem stark vernetzt ist und natürlich sicherlich hier und da sich auch nicht ganz frei machen kann von der Kritik, die sicherlich auch berechtigt ist an der einen oder anderen Stelle. Das ist aber auf jeden Fall eine neue Meldung. Und hinzu kommen noch ein paar andere Sachen, nämlich Jonas, China will ja auch den Tech-Sektor weiter regulieren und plant jetzt sogar ein eigenes Staatsunternehmen, ein Joint Venture.
Da muss man, wahrscheinlich haben die jetzt Jack Ma und Co. dazu verpflichtet, das Ding aufzubauen. Spaß beiseite.
Also nämlich, das ist dann die philanthropische Aufgabe, die er sich jetzt vornimmt, genau, nämlich ein staatseigenes Unternehmen zu gründen, aufzubauen, wo dann alle Daten von diesen ganzen Tech-Unternehmen zusammenfließen, mit dem Ziel, dass der Staat, also die Kommunistische Partei, da den besten Einblick bekommt. Also schon ziemlich pervers, muss man sagen.
Ja, das ist das ist richtig krass. Also ich glaube, dass es in China aber durchaus, gut, man wird das jetzt in den chinesischen Medien natürlich nicht so wirklich mitkriegen, aber ich glaube, gerade aus dieser Krypto-Szene in China heraus, kann ich mir vorstellen, dass es da durchaus eine Gegenbewegung gibt, die da versucht dann weiterhin den dezentralen Kampf zu führen, den natürlich die Kommunistische Partei Chinas natürlich abgrundtief hasst. Also da wird ja auf ein zentrales Big Brother, zentrale Surveillance eigentlich seit Jahrzehnten hingearbeitet, in Perfektion, das irgendwie hinzukriegen. Leider geht das auch mit 7 Meilenstiefeln voran. Muss man mal gucken, wer da letztlich dann die Oberhand gewinnt. Aber das ist natürlich eine sehr, ja, letztlich eine sehr traurige und sehr, ja, irgendwie doch sehr besorgniserregende Nachricht.
Ja, das sollte man sich, wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten, wenn man ja, in irgendeiner Form in China auch investiert. Hinzu kommen ja, wie gesagt, die allseits bekannten Risiken, die sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten ja auch vielseitig gezeigt haben. Regulatorische Art, dass die chinesische KP, Kommunistische Partei, da also jederzeit oder die Regierung jederzeit Regulierungen durchführen kann, die eben vorher nicht absehbar waren und das sich natürlich auch durchaus negativ auf die Unternehmen auswirken kann, in die man da investiert hat. Und von der anderen Seite droht ja eben auch noch Ungemach, nämlich die amerikanische Börsenaufsicht, SEC, plant jetzt eben, oder das plant sie schon länger, jetzt hat sie es aber mal wieder konkretisiert, dass sie eben auch chinesische Unternehmen vom Handel an den US-Börsen ausschließen möchte, also delisten möchte, wenn diese nicht bereit sind, sich amerikanischen Wirtschaftsprüfungsunternehmen oder vor allen Dingen auch Regularien ja, zu unterwerfen, mehr oder weniger. Das setzt nicht nur die Zustimmung dieser Unternehmen, also meinetwegen Alibaba, voraus, sondern vor allen Dingen auch die Zustimmung der chinesischen Regierung. Und da bin ich eben sehr skeptisch, ob die chinesische Regierung das machen wird. Also von daher, diese Delisting-Aussichten, die sind heute oder jetzt in den letzten Tagen mal wieder ein bisschen konkreter geworden. Das ist nichts, was morgen oder übermorgen stattfinden wird, aber was definitiv auch ein weiteres Risiko ist bei solchen Investments und was dazu führen kann in der Konsequenz, dass eben selbst große Tech-Unternehmen wie Alibaba zum Beispiel, die bisher in den USA gelistet sind, sogar da ihr Erstlisting haben, dass die eben da runtergenommen werden von den Börsen und dann nur noch in Hongkong oder Shanghai gehandelt werden können. Das führt natürlich auch dazu, dass diese Titel dann sehr viel illiquider sind. Und ja, und auf jeden Fall sicherlich nicht zu steigenden Kursen. Das kann man schon mal sagen.
Kurzfristig erstmal nicht, ne.
Ja. Last but not least, Didi Chuxing, passt ja ein bisschen auch zu VW. Das ist ja der große Ride-Hailing-Anbieter in China, quasi das chinesische Uber, was aber auch extrem gut aufgestellt ist schon beim autonomen Fahren. Die wollen jetzt tatsächlich an die Börse 100 Milliarden Dollar. Bewertung. Witzigerweise, also die überlegen, glaube ich, noch, ob in Hongkong oder in New York. Zurzeit steht es tatsächlich eher für New York. Verstehe ich zwar nicht, wie man jetzt in der jetzigen Phase da auch dann doch nochmal ein Listing in New York machen kann, aber anscheinend so schlimm steht es ja doch noch nicht um diese chinesisch-amerikanischen Beziehungen. Und wer natürlich wieder Kasse machen wird, ist Softbank, ne? Also Softbank war ja auch echt eine Aktie oder ein Unternehmen, ja, wenn man das vor einem Jahr gekauft hätte. Und gewusst hätte, dass die quasi ihre gesamten Investments aus den letzten 10 oder 15 Jahren jetzt in einem Jahr versilbern durch Börsengänge. Das ist schon einfach abgefahren. Die waren einfach überall investiert.
Ja, mal sehen, vielleicht gibt es bald schon ein Delisting von Didi Chuxing, aber ja, gucken wir
Kurz nach dem
beobachten
IPO
das.
kommt dann ja, das Delisting. So, Aktie der Woche, Jonas, bei mir kann ich das sehr kurz halten.
Jo.
Bei mir lief einfach alles scheiße, deswegen gibt es bei mir keine Aktie der Woche. Das ganze Depot ist generell einfach seit Februar hier ganz gut runtergehagelt. Ich habe einfach nur den Tipp der Woche von meiner Seite, einfach aktuell nicht so oft ins Depot gucken, dann ärgert man sich auch weniger.
Jo, ja, das liegt bei dir wahrscheinlich auch daran, dass das relativ techlastig ist, ne? Also, wenn man sich allgemein die großen Indizes anguckt, irgendwie in der westlichen Hemisphäre, aber auch in China, irgendwie, wenn man sich einen Hang Seng oder Shanghai Composite oder Nikkei anschaut, dann sieht man eigentlich, dass es keinen großen Index gibt, der irgendwie auch nur, der überhaupt mehr als 10% irgendwie unter dem Allzeithoch notiert. Viele, wie der Schweizer SMI oder so, notieren ja direkt am Allzeithoch oder S&P 500 ja auch nicht weit weg vom Allzeithoch. Dow Jones notiert letztlich nah dran. Aber Tech ist in den letzten 4 Wochen stark unter Druck gekommen. Mein Depot ist jetzt nicht ganz so tech-lastig, aber ein paar Dinge habe ich da doch drin und vor allem ja, die 3 chinesischen Tech-Player, die ich da vorhin genannt habe, Tencent, Baidu und Alibaba. Also das geht mir irgendwie ganz ähnlich, dass die Performance der letzten 4 Wochen dann eher so, was, ja, komm, jetzt kommen wir Butter bei die Fische. Was steht jetzt hier? Minus 8,89%. Also minus 9%
Ja, ich
bei
bin auf jeden Fall
mir.
deutlich zweistellig, würde ich
Ja.
sagen.
Achso, ich bin da. Ja.
Aber ja,
So
gut,
ist
bei mir
es.
lagen noch ein paar Optionsscheine im Depot, bei mir lag halt ja auch
Oh,
zu viel Tech
gehebelt in den Untergang.
gehebelt in den Untergang, genau, ein bisschen zu viel Tech. Bei Wasserstoff, Cleantech habe ich ja wenigstens im Januar schon die Reißleine gezogen, den Stecker gezogen und Gewinne mitgenommen. Aber ja, das hätte ich hier und da vielleicht auch woanders machen können. Auf der anderen Seite scheiß drauf, Long-Term Investment, Buy and Hold. Morgen scheint die Sonne wieder und einfach nicht so oft ins Depot gucken, das hilft
Sowieso.
dann auch
Der alte
ab und
Costo
zu
hat ja
mal
auch
weiter.
gesagt, genau, Schlaftablette nehmen und dann
Ja,
irgendwann
aber
sich
Jonas, du hast noch
freuen.
einen kleinen Tipp hier mitgebracht und das ist natürlich eine absolute Value-Aktie, eine Tip-Top.
Nee, Tipp nicht. Es ist einfach nur,
Ja, aber eine
die beobachten
Position,
wir
die.
schon, die beobachten wir schon ewig, beziehungsweise mein Vater hat die seit Ewigkeiten
Also
im Depot und das ist Steiko.
die Aktie der Woche von Jonas Vater. Aber das kann man an der
Ja.
Stelle jetzt auch einfach mal nur mit reinnehmen. Wenn es bei uns scheiße läuft, dann bedienen wir uns einfach dem erweiterten Familienkreis, damit wir
Genau.
trotzdem eine Aktie der Woche präsentieren können, die einfach genial läuft. Und schon seit Monaten und Jahren, Jonas und ich stehen seit ja, ungefähr 5 Jahren an der Seitenlinie und denken immer, boah, jetzt ja, ist einfach zu gut gelaufen, wir gehen nicht mehr rein. Und dann hat sie sich plötzlich wieder verdoppelt. Dein Vater sagt uns dann immer, Jungs, was macht ihr eigentlich mit eurem Depot da? Das kann doch nicht sein. Warum habt ihr Steiko immer noch nicht drin?
Ja, ist halt bei Tech-Sachen nie dabei gewesen und so, ne? Aber ja, Steico, ein nachhaltiger Baustoffhersteller, aus Bayern. Ich glaube
Kommen
aus
die nicht
Bayern.
aus Österreich sogar? Nee, aus Bayern, meinst du? Na gut. Wir liefern euch gleich oder wir
Ja,
schreiben
die
euch
machen halt
den.
so Dämmplatten, also alles rund um den Hausbau, gerade auch viel um den privaten Hausbau,
Und
Dämmplatten.
nachhaltigen vor allen Dingen. Super nachhaltig,
Genau,
alles
ganz viel aus Holz, ja.
Öko, Lehm, Holz, also richtig geile Sachen, die eben nicht so Chemo-Scheiße sind, wo du dann letztendlich da irgendwie, keine Ahnung, dir das Haus mit Sondermüll einbalsamierst.
Vielleicht müssen wir mit denen mal ein Interview machen, mit dem Vorstandsvorsitzenden von
Ja,
denen.
wir haben ja auch immer wieder Anfragen hier von Leuten, hier aber von euch aus der Community, die jetzt irgendwie
Doch, der ist
vielleicht.
aus, die sind aus Bayern.
Na, siehst du, die Bayern. Die Bayern.
Feldkirchen.
Mir ist mir. Also eine bayerische Qualitätsaktie Steico. Damit steigen wir aus, damit beenden wir hier den Wochenrückblick. Update im Musterdepot gibt es aktuell nicht. Wir haben zwar zwei Sachen im Blick, aber die stellen wir einfach bei der nächsten Folge vor zum Thema
Ja,
Optionsschein
ja.
am Sonntag. Das
Ja, ist
führt
jetzt schon
hier
sehr lang geworden.
zu lang in die Länge. Ja,
Längste
genau.
Wochenrückblick aller Zeiten. Letztlich ging es um Volkswagen. Und man hätte meinen können, dass Volkswagen und Steico jetzt hier diese Folge gesponsert haben.
Nee, da schließt sich der Kreis. Diese Folge gibt es kein Sponsoring, keine Versicherung. Aber ihr könnt natürlich trotzdem den Heldencode, den wir in der letzten Folge rausgehauen haben, verwenden. Davon profitieren wir überhaupt gar nicht. Übrigens, da kriegen wir gar kein Geld für, ne, Jonas? Für diesen
Nö.
Heldencode? Nee. Das machen wir einfach hier einfach so. Just for fun. Nur, damit ihr eine günstige Versicherung bekommt. Das könnt ihr mal sehen hier. So. In diesem Sinne, mein Rum ist ja jetzt auch.
Rum.
Ausgetrunken, mein Rum ist rum, ich fange an zu lallen und muss jetzt ins Bett, Jonas. Wir hören uns morgen wieder. Ich freue mich drauf, mit dir eine kleine Folge zu Optionsscheinen aufzunehmen.
Sehr schön, ich
Und
mich auch
das Ganze hört
lasse.
ihr dann 2 Tage später, also am Sonntag. Heute ist ja Freitag. Wir wünschen euch bis dahin erstmal ein schönes Wochenende. Genießt die Sonne und
Genießt das hoffentlich breit gestreute Depot.
genau, so ist es. Bis dann. Mach's gut.
Ciao.